ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Falls Borussia-Fans zuhören, mehr Elan, wirklich. Da ist dann so ein großes Poster aufgebaut worden und vor dem Team Borussia saß genau ein Kind und aß sein Sandwich.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Heute sind wir zu zweit. Bei mir ist Franziska Hoppen.
Hallo.
Und ich bin Gabi Biesinger. Wir bereiten uns hier in London gerade auf ein Großevent vor. Die Stadt als schwarz-gelbes Farbenmeer, bis auf die Ecken, in denen sie ein blau-weißes Farbenmeer ist. Denn am Samstag steigt hier im Wembley-Stadion das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Und Franziska, du warst gerade am Trafalgar Square unterwegs. Wir haben Donnerstag Nachmittag. Da hat der Londoner Bürgermeister gerade die Champions-League-Fanzone offiziell eröffnet. Und ging da schon was ab?
Oh ja, also mit Fans war da noch nicht so viel. Vielleicht lag es an der Uhrzeit, so 11 Uhr morgens. Vielleicht lag es auch am Wetter. Also es hat mal wieder geschüttet. Es wird wirklich Zeit, langsam sich einen ordentlichen Regenmantel zuzulegen. Und dann standen wir Journalisten, weil es waren wirklich nur Journalisten und Ordnungshüter, alle vor der Bühne und warteten jetzt, dass Sadiq Khan endlich kommt. Und dann hieß es, nee, der geht doch nicht auf die Bühne, weil es gab gestern mal wieder ein Drive-by-Shooting. Oh, ein Kind kämpft um sein Leben, drei Erwachsene verwundet und dann fand er es ein bisschen pietätlos, jetzt auf die Bühne zu gehen und Party zu machen. Verständlich. Es gab dann sehr tolle Bands und es waren so ein paar Kinderfußballclubs, die haben ein bisschen gekickt. Da ist dann so ein großes Feld aufgebaut worden in der Mitte des Trafalgar Squares und da haben sich dann die Reporter drauf gestürzt. Und dann konnte ich aber Sadiq Khan noch interviewen am Rande des Ganzen und das Erste, was er sagte, als ich sagte, I'm from German Radio, oh, Jürgen Klopp. Also er ist ja todtraurig, dass Jürgen Klopp jetzt geht. Und dann hat er noch viele andere Fußballspielernamen aufgezählt, die ich wieder vergessen habe. Also er weiß viel über deutschen Fußball, er ist ein Fan. Ich habe ihn dann gefragt, so unter uns, was glaubt er denn, wer gewinnt? Und dann meinte er, er wird jetzt das Herz der Borussia-Fans brechen, aber er fürchtet, es wird Real Madrid.
Nun ja, ich glaube, die Wettbüros sehen das ähnlich.
Und es war, also falls Borussia-Fans zuhören, fast ein bisschen peinlich. Also mehr Elan, wirklich. Da ist dann so ein großes Poster aufgebaut worden. Rechts Real Madrid, links Team Borussia. Und vor dem Team Borussia saß genau ein Kind und aß sein Sandwich und hatte mit der Sache nichts am Hut. Und vor Real Madrid waren dann die ganzen Fans und machten da ihre Selfies. Also momentan sind die Borussia-Fans noch in der Unterzahl.
Also ich muss zur Ehrenrettung sagen, ich war damals hier in der Stadt, als das Champions-League-Finale Bayern München gegen Borussia Dortmund hier im Wembley-Stadion stieg. Und da war die Stadt wirklich voll mit deutschen Fans von beiden Seiten. Also ich würde mal davon ausgehen, das kommt noch.
Die kommen noch. Ich habe gehört, es soll heute Nachmittag geballt eine Ladung kommen. Die kommen irgendwie gemeinsam und dann ist hoffentlich ein bisschen mehr los. Also ich gehe gleich auf jeden Fall nochmal raus.
Und es gibt ja auch hier in London einen sehr rührigen Borussia Dortmund Fanclub, der sehr aktiv ist und die haben eine Initiative gestartet und an die ehemalige Schule von Dortmund-Spieler Jadon Sancho hier im Londoner Stadtteil Uxbridge ein großes Wandgemälde gesprüht. Und das haben wir auch schon gefilmt im Vorfeld. Wie ist denn das so gelungen?
Das ist ein sehr großes, sehr professionelles Wandbild. Hat mich auch so ein bisschen an die in Liverpool erinnert. Man sieht Jadon Sancho mit der Nummer 10 in Rückenansicht und der hat seinen Arm um seinen Mitspieler gelegt, Marco Reus mit der Rückennummer 11.
Ja, also da werden Helden für die Ewigkeit verewigt. Du bist jetzt gerade mal einen Monat hier bei uns im Studio, hast vor 14 Tagen Jürgen Klopp in Liverpool verabschiedet, bist jetzt Fanbeauftragte für Champions League Finale und planst schon eine Reise nach Schottland, wo du unter anderem Eindrücke von schottischen Fußballfans vor dem EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni einholen wirst. Hast du davor in deinem Leben auch schon mal Kontakt mit Fußball gehabt, oder?
Nein. Interessant, wie man hier so zu Fußballbeauftragten wird, aber es ist wirklich schön. Ich beginne langsam zu verstehen, warum Menschen das so gerne gucken. Und als wir heute die ganzen Journalisten in der Akkreditierungsschlange warteten, dass wir auf den Trafalgar Square zu dieser Fanfeier kommen, war neben mir eine sehr nette Reporterin von The Athletic. Das ist ein Sport-Online-Magazin hier und die hat mir erzählt, dass viele Briten auch Borussia echt cool finden, weil die sich so ein bisschen mit diesem Underdog identifizieren und denen auch die Daumen drücken und das fand ich sehr schön zu hören.
Ja, das ist ganz interessant. Deutscher, englischer Fußball. Ich war diese Woche in der deutschen Botschaft bei der Vorstellung eines Buches. Played in Germany heißt das, geschrieben von Kit Holden. Der ist Sportreporter, deutsch-englischer Sportjournalist und hat eben über die deutschen Bundesliga-Vereine geschrieben, auf Englisch für ein englisches Publikum. Wow. Und das ist eben auch immer das Interessante, dass die Engländer natürlich so nach Deutschland gucken, weil wir eben diese anderen Vereinsstrukturen haben, was die Besitzverhältnisse angeht. Also wir haben ja in Deutschland eine Regel, dass eben kein Großinvestor aus Arabien kommen kann und insanely viel Money in einen Verein pumpen kann. Und das finden eigentlich englische Fans ganz, ganz schön, weil da mehr die Clubkultur im Vordergrund steht als das ganz große Geld, aber leider auch oft die ganz großen Erfolge. Aber er hat auch angeführt, dass in diesem Jahr im Grunde die These widerlegt wird, dass die deutschen Clubs nie ganz an die Spitze kommen, eben mit der Champions League Finalteilnahme von Borussia Dortmund und auch Bayer Leverkusen, die ja ins Europa League Finale gekommen sind.
Aber gut, mal diese Außenansicht zu kriegen, ist ja auch total interessant, wie die Briten auf uns schauen.
Ja, auch wenn du jetzt im Fußball eine starke Lernkurve hingelegt hast, besteht Reporterleben ja nicht nur aus Fußball, sondern in dieser Woche hat uns auch ein politisches Ereignis jenseits der irischen See beschäftigt, denn die Republik Irland, die hat am selben Tag wie Spanien und Norwegen offiziell einen Palästinenserstaat anerkannt. Großbritannien lehnt das wie Deutschland auch ab. Hier in London gibt es mit großer Regelmäßigkeit Solidaritätsdemos mit den Palästinensern. Bei mir vor der U-Bahn-Station in Camden, da werden Hoodies mit Palästinenserflagge verkauft. Und Mitte der Woche kam es bei einer Demo mit rund 10.000 Beteiligten vor dem Regierungssitz 10 Downing Street zu Ausschreitungen. Da wurden dann auch 40 Menschen festgenommen, die sich geweigert hatten, nach dem Ende der Demo auseinanderzugehen, hatten dann Polizisten angegriffen und auch verletzt. Also, während sich hier in Großbritannien eben immer wieder Teile der Bevölkerung mit den Palästinensern solidarisieren, ist die Unterstützung in Irland um Vielfaches größer und umfasst die Regierung und eigentlich alle Parteien. Mhm. Und vor der israelischen, aber auch der amerikanischen Botschaft in Dublin wird auch regelmäßig demonstriert. Und du hast dich in dieser Woche mal intensiv damit beschäftigt. Wie kommt es zu dieser historischen Verknüpfung von Palästina und Irland?
Das ist eine Verbindung, die geht schon mehr als 100 Jahre zurück, denn Anfang des 20. Jahrhunderts war sowohl Irland als auch das, was wir heute als Israel und Palästina kennen, unter britischer Herrschaft. Irland, die älteste Kolonie Großbritanniens, hat jahrhundertelange Erfahrung mit Kolonialismus, hat sich erst durch brutale Kämpfe und einen Unabhängigkeitskrieg davon befreien können und zur Republik werden können. Und 1917 im Ersten Weltkrieg, da haben die Briten diese Region Palästina erobert und haben dann als Teil ihrer Verwaltung dort überhaupt erstmal so die Grenzen festgezurrt, ohne die Leute vor Ort wirklich zu fragen, was die eigentlich davon halten. Und es gibt Parallelen auch bei Personen, die eben in beiden Kontexten aktiv waren. Sir Arthur Balfour beispielsweise, den wir Deutschen wahrscheinlich am ehesten noch kennen von der Balfour-Erklärung 1917. Er war damals Außenminister und hat dem jüdischen Volk eine nationale Heimstätte in Palästina versprochen, so heißt es. Und der war vorher britischer Irlandminister und ist nicht besonders zimperlich gegen die Widerstandskämpfer in Irland vorgegangen, hat sich sogar den Beinamen Bloody Balfour eingefangen, also blutiger Balfour. Es gibt Parallelen mit den Black and Tans, das ist eine paramilitärische Gruppe, die in Irland gegen Widerstandskämpfer unterwegs war, die dann von Winston Churchill, der später Premier wurde, auch in diese Region Palästina geschickt wurde. Und dann bin ich immer wieder an einem Zitat vorbeigekommen. Das fand ich so interessant im Rahmen der Recherche. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Das ist von Ronald Storr, der war Militärgouverneur in Jerusalem und hat die Balfour-Erklärung im Nachhinein so gerechtfertigt. Er hat gesagt, to form for England a little loyal Jewish Ulster in a sea of potentially hostile Arabism. Also es ging darum, für England ein Ulster zu formen bei potenziell aufmüpfigen Arabern. Und Ulster ist natürlich die Region in Nordirland, die heute Nordirland ist und damals kolonialisiert wurde. Und der Vorwurf der Iren ist, dass Großbritannien natürlich nicht nur in Irland als Imperialmacht unterwegs war, sondern da auch in Palästina nicht nur gute Absichten hatte, sondern eigentlich den Suezkanal absichern wollte, auch der Imperial Highway nach Indien. Und ja, da auch doppelte Absichten hatte. Ja.
Das ist jetzt weit zurückgeblickt in die Geschichte, aber die, sagen wir mal, in diesem Zusammenhang kann man vielleicht sogar von Waffenbrüderschaft sprechen,
ja.
Hielt dann ja auch bis in die Neuzeit ein. Die PLO hat der IRA Waffen geschickt. Mhm. Und wie äußert sich das dann eben auch in Nordirland, also heute noch?
Diese man sieht es vor allem. Es gibt viele Murals. Es sind jetzt gerade neue entstanden. Da gab es eine Kooperation zwischen Künstlern in Gaza und Künstlern in Nordirland. Es gibt jetzt ganz viele Murals, die Solidarität bekunden, pro-palästinensisch. Aber es gibt auch ganz viele alte, aus den 80ern, glaube ich, sogar teilweise. Eins vergleicht Bobby Sands, der an Hungerstreik gestorben ist, im Gefängnis mit palästinensischen Hungerstreikenden in israelischen Gefängnissen. Oder es gibt ein Mural, das zeigt zwei vergitterte Gefängnisfenster und aus dem einen streckt sich ein Arm gewickelt in die palästinensische Flagge und aus dem anderen ein Arm gewickelt in die irische und beide halten sich bei den Händen und da steht Solidarity drüber. Also es werden offensichtlich Parallelen gezogen. Und man sieht es aber auch bei Protesten. Es ist irgendwie die Solidarität sehr sichtbar. Letztens gab es ein Fußballspiel, da ist eine Frauenmannschaft eingeladen worden, eine palästinensische, die ist großartig empfangen worden in der Republik Irland. Und wir kennen das ja auch oft von Fußballspielen hier, dass dann die palästinensische Fahne ausgewickelt wird.
Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann stellt man auch so einen Effekt fest in Irland. Das Land ist gerade so ein bisschen zerstritten und schrammt in eine Krise, würde ich mal sagen. Wohnungskrise, es gibt zu wenig Wohnraum. Migration ist ein großes Thema in Irland im Moment. Aber die Palästinenser-Solidarität, die ist so ein verbindendes Element in der irischen Gesellschaft. 79% der Iren haben im Februar 2024 gesagt, dass Israel Genozid begeht in Palästina. Und das ist ein hoher Wert.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, wenn man sich irgendwie Parlamentsdebatten zum Beispiel anguckt. Dieser Vorwurf der Apartheid oder des Genozids fällt da viel selbstverständlicher, wo bei uns im Bundestag also mindestens ein Raunen durch die Reihen gehen würde. Und auch in den Medien ist das ein anderer Umgang. Ich erinnere mich an ein Interview von RTE, das ist quasi das Pendant zur ARD mit Yitzhak Herzog, wo der Reporter immer wieder sagte, Sie begehen doch Genozid, oder? Sie begehen doch Genozid, was wir auch so nicht machen würden.
Ich habe mich dann noch gefragt, also es gibt ja diese drei Regierungsparteien in Irland im Moment und zwar Fine Gael und Fianna Fáil sind ja so ein bisschen eigentlich eher konservative Mitte, dann sind noch die Grünen dabei und könnte diese Anerkennung zum jetzigen Zeitpunkt auch noch einen eher innenpolitischen Grund haben vor den Europawahlen?
Ja, das sagen Kritiker und das liegt auch nicht so fern. Nicht nur die Europawahlen, es sind ja nächstes Jahr die Unterhauswahlen oder Parlamentswahlen. Und allein die Tatsache, dass diese Dreierkoalition besteht, es ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer so, dass eine dieser beiden großen bürgerlichen Parteien die meisten Stimmen hatte. Aber bei der letzten Wahl hatte Sinn Féin die meisten Stimmen. Deswegen musste sich so eine große Koalition bilden. Und Sinn Féin ist eine sozialistische, republikanische Partei, die sich neben der Wiedervereinigung von Irland und Nordirland eben auch sehr pro-palästinensisch positioniert. Und die Vermutung liegt nahe, dass man weiß, so ticken die Wähler und die wählen jetzt auch Sinn Féin, denn die liegen in den Umfragen immer noch recht weit vorne. Machen wir das mal auch zu unserem Thema.
Ich habe mal nachgeguckt, also in Großbritannien gibt es 250.000 Jüdinnen und Juden und im kleinen Irland sind es nur rund 2.500 bei knapp 5 Millionen Einwohnern. Aber gibt es da auch Berichte, dass die eben auch verstärkt Antisemitismus spüren?
Die gibt es und zum Beispiel Alan Shatter, ehemaliger Justizminister, selbst Jude, hat gesagt, dass er die Befürchtung hat, dass man irgendwie die Lehren aus dem Holocaust nicht gezogen hat, denn er sagt, der Antisemitismus ist blatant and obvious. Ohne das relativieren zu wollen, ich habe mich mit einer Journalistin unterhalten, einer irischen, und das fand ich sehr interessant, sagte sie aber auch, dass es unter vielen Iren eine große Bewunderung für die jüdische Diaspora gibt. Und das hängt nochmal mit dem Kolonialismus zusammen, wenn ich den Haken noch einmal schlagen darf. Es gab damals Ende des 19. Jahrhunderts eine große, schwere Hungersnot. Viele Iren waren sehr arm, haben vom Kartoffelanbau gelebt. Es gab eine Kartoffelfäule, einen Pilzbefall. Und es sind in kürzester Zeit mehr als 1 Million Menschen an den Folgen der Mangelernährung gestorben. Und es ist nochmal eine ungefähr genauso große Zahl an Menschen ausgewandert. Vor allem in die USA und nach Kanada. Und diese irische Diaspora hat dafür gesorgt, dass die irischen Traditionen und auch die Sprache am Leben bleiben und hat sich aber auch sehr dafür eingesetzt, dass Irland als eigenständiger Staat anerkannt wird. Und sie sagt, das ist etwas, was die Iren an der jüdischen Diaspora sehr bewundern, dass sie genau dasselbe tut und eben auch diesen jüdischen Staat geschaffen hat, Israel. Und dass es eben kein Widerspruch notwendigerweise sein muss, den palästinensischen Staat anzuerkennen, aber auch der Diaspora das anzuerkennen und sich eben eher für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Und das ist ja auch das, was der Taoiseach Simon Harris immer betont hat. Bei dieser Anerkennung geht es darum, die Zwei-Staaten-Lösung irgendwie voranzubringen.
Natürlich gab es auch in Irland Uni-Proteste, wie es die auch in Großbritannien, auch in Deutschland gibt. Und das Besondere war eben, dass da beim renommierten Trinity College in Dublin der Zugang zum Book of Kells blockiert war durch diese Proteste, was ja eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Irlands ist und wo also auch im Fernsehen gesehen habe, amerikanische Besucher, die vor Monaten ihre Tickets gebucht hatten, die konnten jetzt nicht hin und waren stinksauer, nur einen Tag in Dublin und Book of Kells nicht gesehen. Und es ging der Uni wohl in dieser Woche, als eben die Studierenden den Campus blockiert hatten, rund 350.000 Euro Einnahmen verloren. Und die Unileitung ist dann, und das ist, soweit ich das recherchiert habe, weltweit das erste Mal, auf die Forderungen der protestierenden Studierenden eingegangen, die BDS-Forderungen gestellt haben. Also das sind eben diese Forderungen, die in Deutschland als antisemitisch eingestuft werden, boykottieren, Investitionen beenden, sanktionieren in Bezug auf Austausch und Handel mit Israel. Und die Uni hat eben gesagt, wir stellen unsere Beziehungen mit Israel, mit israelischen Unis auf den Prüfstand. Und auch da gab es dann schnell einen Backlash, weil nämlich gerade ein Mäzen, ein jüdischer Kinderarzt Edwin Abramson, hatte ein Stipendium in Gedenken an seinen Vater, der einst Jurastudent am Trinity College war, ins Leben gerufen und hat dieses Stipendium jetzt zurückgezogen und hat gesagt, also sie haben hier der Herrschaft des Mobs nachgegeben und das College in eine No-Go-Area für Juden verwandelt mit offen wehenden Terroristenflaggen. Mhm. Die Familie meiner Mutter ist im Holocaust abgeschlachtet worden und ich kann den Namen meines Vaters unter den Umständen nicht mehr dem Trinity College zur Verfügung stellen.
Wow.
Und das sind natürlich auch gleich wieder so herzergreifende Geschichten, ja, die man dann eben mitbekommt. Und er hat also das Stipendium zurückgezogen und das Trinity College hat gesagt, ja, wir bedauern das, aber wir respektieren das. Nochmal kurz, Anerkennung des Palästinenserstaats. Du hast eben schon gesagt, Taoiseach Simon Harris hat gesagt, es geht eben darum, den Weg zur Zwei-Staaten-Lösung zu bahnen. Hat das denn tatsächlich jetzt auch erstmal schon praktische Auswirkungen? Ist das ein symbolischer Akt und hat es da auch doch Kritik gegeben?
Also man kann ein Staat sein, ohne anerkannt zu sein und man kann anerkannt sein, ohne ein Staat zu sein. Und ich glaube, wir sehen das ein bisschen an diesem eigenständigen Staat Palästina. Es gibt kein klares Territorium, hat dann auch Alan Shatter mit einer juristischen Perspektive mal bemerkt. Wir haben den Gazastreifen und wir haben das Westjordanland, also einen zweigeteilten Staat, wenn denn. Und dazu kommt, dass das Westjordanland auch noch unter israelischer Besatzung ist. Und wir haben die Hamas, die in Gaza regiert und die Fatah im Westjordanland. Also das ist alles irgendwie nicht so ganz klar. Und 146 der UN-Mitglieder haben Palästina anerkannt und es hat jetzt mal an der Situation nicht wahnsinnig viel geändert. Aber lass uns zum Schluss noch auf was Schönes gucken, Gabi. Du hattest ein schönes Landschaftserlebnis. Was hast du gemacht?
Ja, ich war unterwegs am Wochenende und zwar in der Cumberland Lodge. Das ist eine ehemalige königliche Residenz, eine Stiftung und inzwischen, also man muss mal so sagen, so eine Art Landschulheim für Tagungen und Konferenzen. Es gibt noch sehr großzügige Räume, die so ein bisschen an, wie man sich das so im Sissi-Film vorstellt, wo die gelebt haben. Aber dann ist das halt also mit Kantine. Also es ist eine schöne Mischung aus Former Glory und wo man schön zusammen sein kann. Und das Tolle ist, das ist in Windsor Great Park, also gleich um die Ecke in diesem riesigen Park, der wirklich wunderschön ist, auch zum Wandern, wo man auch an vielen Stellen tatsächlich sich frei bewegen kann und wandern kann, in der Nähe von Windsor Castle. Und Windsor Castle ist jetzt gar nicht das nächstliegende Gebäude, aber gleich um die Ecke von der Cumberland Lodge ist die Royal Lodge und da wohnt ja Prinz Andrew.
Ach so?
Also kriegt man so ein bisschen Prinz so einen Andrew. Eindruck. wie es sich da so lebt, und das ist wirklich nicht schlecht. Und ich war da beim Jahrestreffen des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Da waren 60 Lektorinnen und Lektoren von britischen und irischen Unis. Das sind Lehrende, die entweder Deutsch unterrichten oder deutsche Geschichte erforschen, irgendwas mit Deutschland in ihrem Lehrauftrag zu tun haben. Und ich durfte da über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Großbritannien und Irland und über unsere Arbeit hier erzählen. Und das waren sehr nette Begegnungen. Und was noch ganz speziell war, wir durften am Sonntagvormittag in die Royal Chapel zum Gottesdienst. Und die liegt nun in einem Bereich, der nicht frei zugänglich ist. Da musste ich schon vorher quasi meinen Lebenslauf einreichen, meinen Aufenthaltsstatus, mein Führungszeugnis. Und dann wurden wir von einem Pförtner da reinchauffiert mit Sicherheitscheck. Und das ist also jetzt nicht die St. George's Chapel, die man auch kennt, wo die Queen begraben ist, sondern die Royal Chapel ist so ein ganz kleines, verwunschenes Kirchlein, wie so ein Dorfkirchlein mit Blumen drumherum. Und was das Interessante ist, ist, dass sie auch nicht dem Bischofsrecht unterliegt, sondern königlichem Recht. Also die haben da auch noch ihre eigene Kirche, und ich meine, der König ist ja auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und ja, wer geht da nun zum Gottesdienst? Also da kommen Menschen aus der Nachbarschaft und wir eben als eine Delegation von der Cumberland Lodge, und wir durften keine Handys mitnehmen, was ein bisschen schade war, also kein Foto von der Kirche. Und was natürlich die große Frage war, würde eine royale Person, jemand aus der Königsfamilie, auch an dem Gottesdienst teilnehmen, weil das durchaus passiert. Also langjährige Teilnehmer berichteten vom Begegnungen mit der Queen, der verstorbenen Queen. Und naja, wir hatten so gedacht, natürlich, das Top-Personal wird auch aus Krankheitsgründen vor allen Dingen nicht da sein. Aber vielleicht so Eugenie oder Beatrice, aber war dann auch nicht. Und wir wissen aber nicht, welche von diesen älteren, sehr distinguierten Herrschaften vielleicht Cousins oder irgendwie doch Angehörige waren. Jedenfalls zauberhafte Erfahrung, dieser Landsitz, und eben auch eine schöne Empfehlung, mal im Windsor Park spazieren zu gehen, wenn man hier ist, also in den frei zugänglichen Bereichen.
Mache ich auch
mal. Radfahren kann man auch, genau. Und reiten, aber gut, wenn man das Pferd mit hat. Das war schon wieder vom Podcast aus dem ARD-Studio London. Sie können uns schreiben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen, bis nächste Woche.
Franziska Hoppen.
Und Gabi Biesinger. Tschüss.
Tschüss.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen und zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jiffer, Host des Podcasts Amerika, wir müssen reden. Und da gibt's eine Menge zu besprechen in diesem Superwahljahr. Wir sagen euch zum Beispiel, was dahinter steckt, wenn Donald Trump über die NATO-Länder in Europa herzieht oder warum er jetzt goldene Turnschuhe rausbringt und warum selbst Talkmaster Jon Stewart Witze über das Alter von Joe Biden macht. Ihr lernt bei uns viel über das politische System Amerikas. Und wir lachen auch gerne über die vielen kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen unseren beiden Heimaten USA und Deutschland. Amerika, wir müssen reden, findet ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Hört doch mal rein.